Ich bin ziemlich aufgeregt, denn es ist unglaublich. Vor 73 Jahren wurde ich hier, 3 Kilometer von hier geboren, in Westraudorfing, in der ersten Südwieke. Und nun stehe ich hier und predige Jesus. Unglaublich, ne? Das stand ja nicht über meiner Wiege, dass ich einmal wieder hier bin in Ostfriesland und die beste Botschaft weitersage, die es überhaupt gibt, von Jesus Christus. Und wenn du vielleicht fragst, warum ist der Klaus Meyer hier, da steht er da. 2 große Buchstaben WC, darum bin ich hier, werde Christ. Darum bin ich hier. Ihr habt das sehr gut vorbereitet und alles gut gemacht, werde Christ. Wieso werde ich Christ? Bin ich nicht Christ von Geburt an? Nein, von Geburt an bist du kein Christ. Man wird wohl in eine Konfession geboren, je nachdem, wie das Elternhaus war. Mein Elternhaus war lutherisch, dann war ich also lutherisch, aber ich war noch lange kein Christ. Ein Christ, was ist das überhaupt? Einer, der gute Werke macht, der immer nett ist, der viel Geld spendet, der versucht, sich zu benehmen, der die Gebote hält. Wer ist denn eigentlich Christ? Ein Christ ist ein Mensch plus Jesus Christus. Die beiden zusammen, das ist ein Christ. Es muss diesen Moment in deinem Leben geben, wo du ganz klar sagst, Jesus, komm in mein Leben. Und dann kommt er auch, hat er versprochen, und dann bist du Christ und hast ewiges Leben. Von sofort an ein lohnenswertes Leben. Darum werde ich an jedem Abend auch aufrufen zu einer Entscheidung, sein Leben Jesus zu übergeben. Ich bin nun 73 Jahre alt. Und ich habe statistisch festgestellt, der deutsche Mann lebt durchschnittlich 77 Jahre. Ich habe noch 4 Jahre. Ja, ich habe da keine Bange vor, denn das Schönste kommt erst noch. Der Himmel. Und da habe ich richtig Lust drauf, habe ich richtig Bock auf. Ich habe so viel in meinem Leben erlebt, ich kann kaum noch was Neues erleben und ich bin unglaublich hungrig, endlich Jesus zu sehen. Und darum kann ich mit Paulus sagen, ich habe Bock abzuscheiden, um meinen Heiland zu sehen. Also ich habe noch vielleicht 4 Jahre, wenn Gott will, auch noch ein bisschen mehr. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Vor Tagen kam jemand zu mir und sagte, Klaus, hast du nicht Angst wegen Corona? Ich wusste gar nicht, was das war, nicht? Ich sage, gar keine Angst, in Ostfriesland kommt alles 50 Jahre später. Mal ruhig. Ja, aber wenn es du dich erwischt und dann stirbst du. Ja, und dann? Ja, wie? Und dann? Ja, und dann? Ja, und dann? Was ist denn mit dir? Ja, das weiß man doch nicht. Doch, ich weiß das, was und dann kommt. Ein Mensch stirbt nicht an einer Krankheit, nicht an Corona, nicht an Altersschwäche, nicht an Herzinfarkt. Ein Mensch stirbt immer an dem Wille Gottes. Wenn er ruft, komm her zu mir, musst du kommen. Denn Gott ruft zum Leben und holt das Leben wieder zurück. Ich habe immer so, als ich etwas jünger war, ein kleines Spiel gespielt. Als ich 20 war, habe ich mir vorgestellt, nun verdoppel mal, 40, wie bist du dann 40? Toll, das schaffst du noch. Als ich 40 war, habe ich gesagt, verdoppel mal, 80. Ja, das geht auch noch. Nun bin ich 73. Nee, als ich 70 war, habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr. 140, das geht nicht mehr. Einer der wichtigsten Fragen ist wirklich, warum lebe ich überhaupt? Diese Frage stellt man sich ja nicht täglich. So, man fühlt sich den Puls, warum lebe ich denn überhaupt? Was ist der Sinn meines Lebens? Man lebt doch so in den Alltag hinein. Nur in der Krise, wenn das nicht mehr so läuft, wenn da plötzlich eine Krankheit kommt oder die Ehe wird geschieden oder das Kind fällt in eine Drogensucht rein, wenn richtig massive Schwierigkeit kommt, dann stellt sich diese Frage, warum ich? Was soll das Ganze noch? Wozu lebe ich? Manchmal muss ich als Pastor auch Beerdigung machen und dann läuft man ja hinterm Sarg und dann guckt man sich so die Grabsteine an, die da so entlang gehen. Ja, meistens so im schwarzen, weiß ich es, Marmor oder sowas und dann goldene Schrift, Name. Hier ruht in Frieden. Ich weiß gar nicht, ob der in Frieden ruht. Naja, und dann stand da ein Jahreszahl mit einem Sternchen. Sagen wir mal 1947, Sternchen. Dann kam 5 cm, so viel ein Strich. Dann kam Sterbejahr, Kreuz. Wisst ihr, das, was zwischen Geburt und Tod passierte, war ausgedrückt in 5 cm Strich. Was ein beschissenes Leben. Mein ganzes Leben war ein Strich. Mehr nicht. So, das soll's gewesen sein. Das ist doch verrückt. Man muss doch mal nachdenken, warum lebe ich denn auf und was soll mein Leben? Welche Hoffnung habe ich? Welche Erwartung habe ich? Warum gibt es mich denn überhaupt? Das ist doch so unheimlich wichtig und nicht immer im Kreis laufen und keiner weiß, wo es hingeht. Was soll das Leben? Als Kind hat man gefragt, warum ist der Rasen grün? Warum ist die Sonne rund? Warum ist der Herd heiß? Und warum wohnt die Oma so weit weg? Kinder fragen präzise nach den einzelnen Dingen. So fragen sie. Als Jugendlicher fragt man nach dem Ganzen. Da sitzen so welche. Ihr beide fragt nach ganz anderen Dingen. Nicht mehr, warum ist der Rasen grün, sondern wozu bin ich da? Wie will ich mein Leben leben? Und man hinterfragt, wie man bisher gelebt hat. Alles kommt auf den Prüfstand. Will ich so sehr für das Haus leben wie meine Eltern? Will ich so einen ähnlichen Beruf haben wie mein Vater? Will ich einmal heiraten? Will ich Kinder haben? Ist die Ehe überhaupt ein Lebensmodell für mich? Will ich nicht lieber Single bleiben? In der Pubertät und als junger Mensch fragt man diese Fragen nach der Ganzheit. Die drängen sich wirklich auf und man muss eine Antwort finden. Später denn so, ab 21, 22, 23, holt ein das Leben ein. Man fragt nichts mehr. Man ist einfach nur am Leben und versucht, den Alltag möglichst rumzukriegen. Die Tagesordnung ist voll genug mit Dingen, die ich immer erledigen muss. Und man ist froh, dass man den Tag geschafft hat. Aber dann kommt, hoffentlich nicht bei dir, aber manchmal kommen sie, dann kommen die Krisen. Dann kommen die Krisen. Die hat man sich nicht ausgesucht, aber die ballern so rein. Wenn man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, wenn man plötzlich arbeitslos wird, wenn die Frau und Mutter plötzlich sich einen anderen Mann nimmt und Papa geht weg, wenn einem wegen der Chemotherapie die Haare ausgehen, wenn einem mit 50 keiner mehr haben will, und man zu Hause sitzt bei Mutter in der Küche und Kartoffel schält und fragt, warum das Ganze? Warum bin ich? Warum gibt es mich? Vielleicht bist du gerade in einer Drucksituation, wo du dich das fragst. Und vielleicht kann ich dir eine Antwort geben, die dich froh macht. Normalerweise gibt es auf diese Antwort, gibt es auf diese Frage, warum gibt es mich und was soll mein Leben sozusagen, ja, unter Google und in der Gesellschaft drei Antworten, warum es mich gibt. Erstens, ich bin, was ich tue. Man fühlt sich gut dabei, etwas zu tun. Ich bin lebendig, ich lebe, ich packe an. Ich bin, weil ich was tue. Man ist glücklich, man kann eine Leistung bringen im Leben, man wird gebraucht. Sobald man aber feststellt und es feststeht, dass man nicht mehr viel tun kann oder die Leute nicht mehr so schätzen, was man denn eigentlich tut, fühlt man sich ganz schlecht. Ich kenne wirklich einige Menschen, die einen Lebensinhalt dadurch hatten, indem sie ständig darauf hinwiesen, was sie alles im Leben geschafft haben, was sie getan haben. Und dann kam doch Rente und dann wurde man nicht mehr so gebraucht. Dann kam die Pensionsneurose und dann sitzt man zu Hause und keiner klingelt mehr und man kriegt auch nicht mehr so viel Post. Und auf einmal, ach ja, man braucht mich wohl nicht mehr. Man hat nicht mehr so viel zu tun. Und wie geht es weiter? Das war das Erste. Ich bin das, was ich tue. Das Zweite: ich bin das, was die anderen Menschen über mich sagen. Das ist ganz, ganz wichtig, was die anderen Leute über mir sagen. Dadurch holt man sein Image. Und das dritte Prinzip, warum man lebt, ja, ich bin das, was ich habe. Mein Haus, mein Boot, ne, Boot ist ein bisschen viel, mein Paddelboot. Was habe ich denn noch? Mein Auto, meine Frau, meine Kinder, so ein bisschen am Konto. Ich bin das, was ich habe. Diese drei Kriterien, ich bin, was ich tue, ich bin das, was ich habe und ich bin das, was andere über mich sagen, das ist sehr riskant, mit diesen Dingen zu leben, denn die alle stürzen um wie eine lose Mauer. Das hält nicht. Es muss was anderes geben. Es muss einen höheren Lebenssinn geben. Und den habe ich in der Bibel gefunden, bei meinem Gott. Sagen wir mal, unter uns ist ein Ingenieur, ein Maschinenbauer und der plant einen Kran. Einen richtig guten Kran, der was leistet, der wirklich Gewicht hochziehen kann, der sich drehen kann. Und der konstruiert diesen Kran mit dem einen Sinn, dass der Kran Sinn auch Lasten hebt. Und so ein Ingenieur baut vielleicht ein Auto, das Auto hat den Sinn zu fahren. Wer ist denn der Ingenieur, der Planer meines Lebens? Das ist Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und den Menschen. Wir müssen also den Ingenieur fragen, Gott fragen, was hast du dir denn bei dem Unternehmen gedacht? Warum gibst du mich denn überhaupt? Warum gibst du den Menschen überhaupt? Und ich finde das in der Bibel, das Erste, was die Bibel sagt über den Sinn meines Lebens, du bist gewollt. Du bist gewollt. Nicht zerstört und erstickt menschliches Leben so, wenn man den Eindruck und die Erfahrung hat, ich bin gar nicht gewollt. Man will dich gar nicht. Bei einer großen Evangelisation in einem Zelt, das habe ich früher gemacht, kam eine Frau zu mir und sagte, Herr Pastor Meier, ich wollte nur eines Ihnen sagen, heute Nacht bringe ich mich um. Das habe ich sehr ernst genommen. Sie war fest davon überzeugt, dass ihr Leben nicht lohnt und es war ihr Wille, sich umzubringen. Ich sage, warum, liebe Frau? Ja, gestern Abend habe ich mal oben so alte Sachen gestöbert auf dem Boden und da war noch so eine alte Kiste von Mama, da habe ich mal durchgesucht und habe ich Briefe gefunden. Oh, Liebesbrief und andere Briefe und von Behörden. Und in einem Brief habe ich gelesen, ich hätte eigentlich abgetrieben werden sollen. Ich hätte abgetrieben werden sollen, Herr Pastor Meier. Man wollte mich gar nicht. Und seitdem ich das gelesen habe, ist aus mit mir. Ich kann nicht mehr froh werden. Mich hat man nicht gewollt. Gott ist unser Schöpfer. Und im Psalm 8 steht, er hat dich gewollt und gemacht, sogar höher als die Engel, fast auf Augenhöhe Gottes. Ebenbild Gottes bist du. Du bist gewollt, du bist einmalig. Dich gibt es unter, sagen wir mal, 7 Milliarden Menschen. Nur einmal dein Aussehen, deine Art zu denken, dein Fühlen. Jedes FBI kriegt dich mit deinem Daumenabdruck oder mit deinen, wie nennt man das heute, Genspuren. DNA, die gibt es nur einmal auf dieser Erde. Stellt euch das mal vor, vor mir sitzen lauter Wunder. Einmalige Menschen, du bist einmalig. Du bist keine Fehlplanung. Du bist kein Produkt einer sich selbst überlassenen Evolution. Dein Vater ist nicht der Urknall und deine Mutter ist nicht die Ursuppe. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gewollt. Du bist ein Schöpfungsakt. Wisst ihr was? Und Gott hat sich sehr viel Mühe mit dir gegeben. Psalm 8, was ist der Mensch? Du, Gott, hast ihn gemacht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit diesem Satz fängt die Bibel an. Mit einer riesen Überschrift markiert sie, was Sache ist. Alles ist nämlich geschaffen. Der Mensch verdankt nicht sich selbst. Er verdankt sich seinem Schöpfer. Die Frage nach der Herkunft, woher komme ich eigentlich, führt immer unausweichlich zu Gott. Wer fragt, warum gibt es mich? Erhält die Antwort, du bist deshalb auf der Welt, weil Gott dich gewollt hat. Und deine persönliche Lebensgeschichte ist immer eine Veranstaltung Gottes. Wie du singst, wie du guckst, wie du fühlst, wie du planst, wie du denkst, ist einmalig. Und wenn Gott das in die Hand bekommt, dein Leben, dann kann etwas sehr, sehr Spannendes mit dir passieren. Du bist gewollt. Das Zweite, warum gibt es mich? Etwas sehr Einfaches und doch so Wichtiges. Du bist geliebt. Das ist eigentlich das Größte und das Wichtigste, was ich brauche. Vielleicht du auch. Liebe. Du bist geliebt. Das mit der Liebe führt uns aber doch jetzt zu einer sehr schwierigen Sache. Menschliche Liebe, die Liebe von Vater und Mutter, die Liebe des Liebhabers, der Ehefrau oder des Ehemanns, die Liebe des Lehrers, die Liebe der Gemeindegeschwister hier, diese Liebe ist immer unvollkommen. Und darum verletzt sie auch immer wieder. Erwartet niemals von einem Menschen, was Gott nur geben kann. Ihr zerstört uns, ihr zerstört euch gegenseitig, wenn wir das erwarten, was Gott nur leben kann, nämlich vollkommene Liebe. Jegliche Menschenliebe hat immer einen Fehler, immer eine Schwäche und sie verletzt und enttäuscht immer. Wenn ich hier fragen würde, wer hier schon mal verletzt wurde von einem Menschen, ich glaube mindestens 1, 2 Finger gehen hoch, vielleicht auch alle. Die Welt, in der wir leben, ist eine noch unerlöste, eine unvollkommene Welt. Und wir müssen uns ständig dagegen kämpfen, gegen die Versuchung, niedergeschlagen zu sein, enttäuscht zu sein, ärgerlich, voller Groll und Rachegedanken zu sein, weil man nicht genug liebt. Wir können es eben nicht. Wir kämpfen, aber kriegen das nicht so hin. Wir erwarten etwas von Menschen, was nur Gott geben kann. Deshalb der allerschönste Satz der Bibel: Also hat Gott die Welt geliebt. Dich und mich. Wir gehören zur Welt. Also steht da, also. Eine bessere Nachricht gibt es nicht. Also hat Gott die Welt geliebt. Und wie hat er das gezeigt? Wie hat er das gemacht? Wie hat er sich das ausgedacht? Er hat eines Tages gesagt, Jesus, komm, du musst da runter. Du musst ihnen wirklich zeigen, dass ich die Liebe bin. Er schickt Jesus. Und darum kommt Jesus auf diese Welt. Ich sage, wir Christen sagen ja in erster Linie, er kam auf diese Welt, habt ein Kreuz, ging hier an dieses Kreuz, um zu retten und zu erlösen. Ob das Wichtigste war? Die sogenannte Soteriologie, die Rettung des Menschen? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde sagen, oh, was, Herr Meier, was denken Sie denn? Bist du theologisch sauber und richtig? Ja, lass mich zu Ende reden. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Professor der Pädagogik. Er ist mein Freund und ein saustarker Atheist. Er sagte, Klaus, ich brauche keinen Gott, der seinen Sohn am Kreuz für meinen Scheiß krepieren lässt. So deutlich hat er es gesagt. Da saß ich aber fest, oh. Da saß ich aber fest. Ich denke, Heiliger Geist, hilf mir. Nicht so leicht. Und da wurde mir eines klar. Dieses Zeug, dieses Kreuz ist das allerhöchste und beste Zeichen der Liebe Gottes. Darum, Gott konnte es nicht anderes zeigen, dass er dich liebt, als durch dieses Kreuz, dass er alles hingibt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hierher gab, dass du begreifst, ich habe einen Gott, der sich selbst, seinen Sohn opfert, für mich. Wie kann das sein? Frag mich nicht, warum. Es muss die Liebe Gottes sein.
Du bist geliebt, weil Jesus für dich stirbt. Wer Jesus aufnimmt, Jesus findet, der wird sofort gefüllt mit der ganzen Liebe Gottes. Du bist geliebt. Und es gibt niemanden, der liebesbedürftig ist. Der größte Schaden der Menschheit besteht nicht in manchen seelischen und körperlichen Mängeln, sondern immer im Defizit an Liebe. Das ist unser tiefstes menschliches Bedürfnis, die Liebe. Ein Leben ohne Liebe ist ein Höllenleben. Jeder von uns braucht, und nun buchstabiere ich das etwas kleiner mit dieser Liebe, jeder von uns braucht Anerkennung, Beachtung, Wertschätzung, Zärtlichkeit, Rücksichtnahmen. Man kann mit dem Menschen nur umgehen, recht umgehen, in der Liebe und sonst gar nicht. Und dafür bist du geboren, die Liebe Gottes zu empfangen und diese Liebe Gottes weiterzugeben. Die meisten Krisen in dieser Welt, sei es in der großen Politik oder in unserem kleinen alltäglichen Leben, lassen sich zurückführen auf das eine: zu wenig geliebt. Gott ist die Liebe. Ganz kurz wird das gesagt: Gott ist die Liebe. Und wer Gott hat, hat die Liebe. Und wer Gott nicht hat, hat die Liebe nicht. Pardon, muss ich so sagen. Du bist zwar ein netter Mensch, aber du kennst die Agape Gottes nicht. Die kraftvolle Liebe, die alles verändert. Und wie gesagt, diese Liebe hat einen Namen: Jesus. Wer sich mit Jesus, mit dem Sohn Gottes verbindet, der schließt sich sofort an den mächtigen Strom der Liebe Gottes. Und drittens, warum gibt es mich? Du bist gebraucht. Du bist wirklich gebraucht. Kein Mensch kann auf Dauer mit dem Gedanken leben: ich bin nicht gebraucht. Mich braucht ja keiner, ich bin überflüssig. Zu viel auf der Himmel braucht, ich bin wie so ein abgefahrener Reifen ohne Profil, weg damit. Weggeschmissen, Müll, unverbrauchbar. Nirgendwo zeigt sich die Gesellschaft des Kapitalismus, in der wir ja leben, oder des Kommunismus so, seine elende Fratze, wie wir mit den Menschen umgehen, die behindert sind und die alt sind, die wir nicht mehr brauchen. Weg mit ihnen, die bringen keine Leistung mehr. Grauenhaft. In dieser Welt leben wir. Und Gott sagt: du bist gebraucht. Es gibt bei Gott kein unbrauchbares, wertloses Leben. Es gibt Dinge, Taten, Gedanken, Wege, Aufträge, Pläne, Ideen, die nur einer tun kann: du. Wenn du sie nicht tust, bleibt alles liegen, weil du ein Original Gottes bist. Wir sind geschaffen, diese Welt zu bewahren und zu bebauen. Gott braucht dich. Und Gott braucht heute mutige Christen. Ich empfinde, wir leben in einer außerordentlich gefährlichen Zeit. Und darum brauchen wir mutige Christen, die in der Kraft dieser Liebe Gottes diese Welt verändern. Du bist nicht deshalb Christ, ungefähr so: zack, Heiland im Herzen, jetzt ist er hier drin. Und dann kuschel ich ein bisschen mit Jesus hier rum: oh, ich habe den Heiland im Herzen, ich habe jetzt ewiges Leben, jetzt warte ich auf meinen Tod und komme in den Himmel. Denkst du, der Heiland geht immer wieder raus aus diesem Herzen, denn Jesus will immer zur Welt gebracht werden, will immer raus. Ein Christ ist ein Mensch, der diese Welt, so wie sie ist, nicht mehr ertragen kann, sondern in der Liebe Christi verändert. Darum bist du Christ geworden. Und nicht auf deine Ewigkeit zu warten, ist ja langweilig. Du hier in dieser Gemeinde, du bist eine very important person und Gott braucht dich, diesen Ort und diese Stadt zu verändern in der Kraft der Liebe. Und wir müssen es tun. Du bist gewollt, du bist geliebt, du bist gebraucht. Dein Leben nur ein Strich auf den Grabstein, einfach zu wenig. Jesus ist hier und lockt dich. Lass mich in dein Leben, öffne deinen Verstand und deinen Geist, dein Herz und sag: ich will mit Jesus leben. Ich will Christ werden. Und das eine sage ich dir: Christ sein ist außerordentlich schwierig. Nichts braucht mehr Mut, als diesem Jesus Christus nachzufolgen. Darum heißt es ja auch einmal über das Reich Gottes, draußen sind die Feiglinge. Habt ihr mal drüber nachgedacht? In der Johannes-Offenbarung steht, draußen sind die Feiglinge. Zum Christ sein und zum Christ bleiben, das ist eine schwere Arbeit. Aber sie lohnt sich. Sie lohnt sich. Lass die Liebe Gottes in dein Leben strömen. Nimm Jesus in dein Leben auf. Lass dich neu senden. Wann? Jetzt. Wir singen noch einmal.